SWR 2 Wissen. Aula.
Heute mit dem Thema Jenseits von Gut und Böse, Aspekte einer neuen Ethik. Wir brauchen starke und wirkungsvolle ethische Maßstäbe, die uns zeigen, wie wir in der komplexen, unübersichtlichen Gesellschaft handeln und bewerten sollen. Das zeigt sich gerade angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise. Hier geht es vor allem auch um ethische Maßstäbe eines völlig aus dem Ruder gelaufenen Systems, in dem die Akteure rücksichtslos auf Profit gesetzt haben. Wenn wir auf solche Krisen adäquat reagieren wollen, mit zum Beispiel ethischen Regeln, dann brauchen wir eine neue Ethik. Denn die traditionelle Moral, die sich etwa an den Philosophen Kant anlehnt, die das Gute in den Vordergrund stellt, einen universellen geistigen Wert, der nichts mit Neigung, Gefühl oder überhaupt der physischen Natur des Menschen zu tun hat, diese traditionelle Ethik hat versagt. Das meint Dr. Klaus-Jürgen Grün, Philosoph und Unternehmensberater, der in seinen Seminaren immer wieder versucht, eine neue Ethik zu skizzieren, die aktuelle Probleme zu lösen vermag. In der SWR2-Aula führt Grün seine Kritik an der traditionellen Ethik aus und formuliert gleichzeitig Alternativen.
Der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Drama verfasst und ihm den Titel gegeben »Der Besuch der alten Dame«. Dieses Drama ist insofern interessant für unseren Kontext der Ethik, als es die Geschichte in einen spannenden Zusammenhang einbringt, in dem etwas geschieht, was wir eigentlich so von Ethik und Moral nicht erwarten. Die Bürger der Stadt Güllen erwarten ihre frühere Bürgerin Claire Zachanassian. Sie ist vertrieben worden, nachdem ihr Freund Alfred Ill sie damals geschwängert hatte, sitzen lassen hat und mit verschiedenen Meineiden aus der Stadt hat vertreiben lassen. Sie kommt jetzt wieder als reiche alte Frau und sie hat versprochen, der Stadt aus ihrer Finanzkrise zu helfen, in die sie geraten ist durch schlechtes Wirtschaften. 1 Milliarde sollen sie bekommen, 500 auf die Bürger verteilt, 500 auf die Gemeinde unter einer Bedingung. Sie will, dass Alfred Ill getötet wird. Den Sarg hat sie gleich mitgebracht. Sie sagt, sie will Gerechtigkeit. Jeder weiß, dass sie Rache will. Der Zuschauer im Drama, der Leser des Stückes. Das Wort Rache fällt nicht ein einziges Mal im Stück, nur Gerechtigkeit. Was passiert an dieser Stelle, in der wir mit dem Zauberwort Gerechtigkeit verdrängen können, dass uns eine sehr viel tiefer gelegene Triebstruktur etwas ganz anderes nahelegt, nämlich Rache? Bevor ich auf diesen Mechanismus näher eingehe, möchte ich grundlegende Überlegungen über den Zusammenhang von Ethik und Moral vorstellen und zeigen, nach welchem Mechanismus uns vor allem Moral stets ein gutes Gefühl gibt, während sie im Untergrund dabei etwas recht Übles vorbereiten kann. Moral, so seit einigen Jahrzehnten die Selbstverständlichkeit im akademischen Diskurs, ist das, was jeder Mensch von Natur aus in seinem gesellschaftlichen Rahmen ausbilden kann, in seiner Religion, in seiner Familie, in seiner Kultur, in seinem gewohnten Umgang mit anderen Menschen. Moral ist die Selbstverständlichkeit des wertenden Handelns in unserem normalen Leben. Dass sich Moralen von Land zu Land, von Kultur zu Kultur, ja manchmal von Mensch zu Mensch unterscheiden können, ist eines der Probleme, mit denen wir in der globalisierten Welt zu tun haben. Ethik versucht, diese Differenzen zwischen verschiedenen Moralen wissenschaftlich auf einen Begriff zu bringen. Sie fragt danach, welche der grundlegenden Werte unseres moralischen Handelns in einem globalen Sinn verbindlich sein können. In der Ethik kommt also etwas zur Sprache, was in der Moral mit Selbstverständlichkeit gelebt wird. Die Ethik ist die abstrakte Betrachtung der moralischen Selbstverständlichkeiten. Aber wenn wir diesen Unterschied zwischen Moralen und Ethiken etwas genauer anschauen, dann sehen wir, dass der Unterschied selbst nicht glaubhaft ist. Wir spüren das, wenn wir uns beispielsweise das Wort Ethik auf der Zunge zergehen lassen. Ethik. Sie klingt immer ethisch. Es ist nicht möglich zu fragen, welchen Schaden Ethik anrichtet. Ethik setzt daher stets ein wertendes Urteil voraus. Ethik hält sich selbsterklärtermaßen für das Gute. Der Soziologe Niklas Luhmann hat schon sehr früh erkannt und in diesem Buch Moral der Gesellschaft veröffentlicht, dass Ethiken meistens ein moralisierendes Werturteil voraussetzen. Er nannte diese Ethiken daher moralisierende Ethiken. In diesem Missverständnis der Ethik, das dadurch zum Ausdruck gebracht wird, erkennen wir die Schwäche, die moralisches Werten von vornherein mitbringt. Das Moralische verdrängt eine Struktur in unserem Triebleben, mit der wir selbst uns nicht mehr anfreunden können. In jeder Rede vom moralisch Guten begegnen wir diesem Verdrängten. Die Geschichte ist reich an Beispielen. In diesem Jahr feiern wir ein Jubiläum der Darwinschen Hauptschriften, des Darwinschen Geburtstages. Und Darwin selber lebte immerzu mit diesem Widerspruch. Eines davon ergab sich, als sich zwei Bürgersdamen in England unterhielten, nachdem das berühmte Buch Die Entstehung der Arten erschienen war. Die eine sagte: Das kann doch wohl nicht wahr sein, was Darwin dort schreibt. Und wenn es wahr ist, dann müssen wir verhindern, dass Menschen davon Kenntnis erlangen. Dieses Beispiel zeigt, in welcher Weise unser moralisches Werten verletzt werden kann und sich selber durch moralisierende Worte reinigen möchte. Warum müssen wir verhindern, dass bestimmte Wahrheiten unter den Menschen sich verbreiten, wenn es denn um eine Wahrheit in der Darwinschen Lehre geht? Und nur davon war ja auch die Rede. Die Antwort lautet: Weil wir es nicht ertragen können, dass wir Menschen einer sehr natürlichen Basis entstammen. Darwins Werk lebt davon, dass es zeigt, wie der Mensch in seinem gesamten Leben aus der Natur heraus erwachsen ist. Im moralischen Selbstverständnis erleben wir diese Natur jedoch nicht mehr. Im moralischen glauben wir, einer anderen Natur zu folgen. Immanuel Kant beispielsweise hat diese Differenz stets ausgewiesen, indem er davon sprach, dass er Bürger zweier Welten sei. Dem Reich der Natur auf der einen Seite angehörig und dem Reich der Freiheit auf der anderen Seite. Moral und Ethik gehören dem Reich der Freiheit an. Die Natur dagegen ist das Triebhafte, offenbar Unbeherrschbare oder zumindest durch Moral etwas, was zu beherrschen versucht werden soll. Wir erleben im Zusammenhang zwischen Natur und Moral eine Angst vor der eigenen Leiblichkeit, eine Angst vor der Natur des Menschen. Wir können an verschiedenen Sprachformen von dieser Angst einiges an uns selbst erleben. Wenn Sie im Sportstudio sind, im Fitnessstudio, fragen Sie einmal einen etwa 60-jährigen Mann, der dort auf dem Trainer eine Stunde, zwei Stunden keuchend strampelt, der sich anschließend mit Gewichten belastet. Fragen Sie einmal, warum er das tut. Er wird Ihnen antworten: Man muss doch was für seine Gesundheit tun. Er wird nicht sagen, ich möchte auch im Alter noch gut aussehen. Er antwortet mit einem verräterischen: Man muss doch etwas für sich tun. Die Beispiele sind zahlreich. Vor kurzem konnte man eine Mutter in einem Interview erleben, die als junge Frau in Italien ihr neugeborenes Kind ausgesetzt hatte. Auf die Frage, warum sie das machte, sagte sie: Man war ja überfordert. Moral hat es damit zu tun, was wir in diesem kleinen Wörtchen Mann stets zum Ausdruck bringen. Wenn wir uns dieses Wörtchens bedienen, dann verdrängen wir eine eigene Lust oder eine eigene Angst und erklären sie zu einem allgemeinen Interesse. Wenn ich sage, man macht das nicht, dann möchte ich ein Gebot, eine Forderung so aussprechen, als gäbe es ein allgemeines Interesse, dass jeder Mensch genauso handeln müsste, wie ich das jetzt tue. Das Wörtchen Mann erlaubt mir Distanz von meiner eigenen Leidenschaft, von meiner eigenen Angst zu gewinnen und das, was ich tun möchte oder vermeiden möchte, so auszudrücken, als gäbe es ein allgemeines, höheres Interesse, genau dies zu tun. Interessanterweise hat Wiederum Immanuel Kant, der große Philosoph am Ende der Aufklärung, der die Begriffe der Ethik und Moral auf einen gemeinsamen Nenner bringen konnte, wiederum Immanuel Kant also spricht diesen Zusammenhang in seinem kategorischen Imperativ aus. Der kategorische Imperativ möchte, dass wir unser Handeln stets unter eine Maxime stellen, von der wir erwarten können, dass sie überall und allzeit zur Grundlage der allgemeinen Gesetzgebung herangezogen werden könne. Deutlicher könnte man es nicht sagen. Kant möchte, dass der ethisch-moralische Wert einer Handlung allein dadurch zustande kommt, dass wir diese Handlung so verrichten, als hätten wir kein eigenes Interesse an dieser Handlung. Immanuel Kant glaubte, dieses Gesetz aus dem Studium der reinen Vernunft abgeleitet zu haben. Er irrte. Wir wissen heute, dass dieses Gesetz nur der rationale Ausdruck genau dieses Handelns ist, das wir mit diesem Wörtchen Mann zum Ausdruck bringen. In dem Wörtchen Mann tue ich etwas, nämlich ich verdränge mein eigenes Interesse an einer Handlung, die zu unterlassen oder zu tun ist, und erkläre diese Handlung zu einem allgemein Guten. Der Mechanismus, um den es in unseren moralischen Werten geht, dem wir in der Anekdote von Friedrich Dürrenmatts Besuch der alten Dame begegnet sind, der Mechanismus, der es leistet, dass wir durch ein Wort wie Gerechtigkeit in die Verdrängung abschieben können, dass es uns eigentlich um Rache geht, dieser Mechanismus findet sich im kategorischen Imperativ ausgesprochen. Moral möchte, dass eine Handlung vom Individuum losgelöst erscheint und zu einer höheren Würde aufsteigt. In dieser höheren Würde geschieht etwas Weiteres, was uns bewusst werden muss, wenn wir verstehen wollen, welche Gefahren auch mit moralischen Werten verbunden sind. Dieses Höhere gibt uns das Gefühl, am Ende nicht mehr Bürger dieser Welt zu sein, wie Kant es sagen würde, wenn er von seinem Reich der Freiheit spricht. Die Ethiken, die aufgebaut sind auf dem Bedürfnis, unser Handeln in eine höhere Vernunft zu übertragen, täuschen uns vielfach über die wahren Gründe moralischen Wertens hinaus. Was aber sind die wahren Gründe moralischen Wertens? Wenn wir uns wiederum anschauen, in welcher Weise ethisch-moralische Formulierungen gebraucht werden, dann sehen wir, dass sie stets eine verdrängte Lust, die zur Angst geworden ist, dienen müssen. Moralisches Werten stützt sich auch auf die Angst, die aus der verdrängten Lust entstanden ist. Aber wie steht es mit den anderen Leidenschaften, mit den anderen Dingen, die noch ein Bestandteil unserer Lust sind, wenn sie durch die Moral in die Verdrängung abgeschickt werden? Und hier begegnen wir einer in der Gegenwart besonders heftig diskutierten Frage, nämlich der Frage, wie wir mit den Schwachen in unserer Gesellschaft umgehen sollen. Ethiken, wie wir sie heute erleben, erlauben uns nicht, den Grund ihrer Existenz in der Natur des Menschen aufzusuchen. Die radikale Formulierung, die wir verwenden müssten, lautete: Ethik und Moral existieren nur deswegen, weil wir diejenigen unserer Gesellschaft, die von Natur aus mit weniger Chancen ausgestattet sind, mit zusätzlichen Chancen ausstatten müssen. Sofern wir uns im ethisch-moralischen Kontext bewegen, dürfen wir uns selbst an diesen Ursprung nicht erinnern. Sobald dieser Ursprung ausgesprochen wird, kommt uns das Gefühl, wir seien diskriminierend auf. Auszusprechen, dass Ethik und Moral den Schwachen der Gesellschaft dienen, bedeutet, den diskriminierenden Faktor herauszustellen. Es liegt ein Tabu über dieser Grundlage der Ethik, und deswegen benötigen wir Worte, die einerseits diesem Mechanismus folgen, nämlich den Schwachen eine zusätzliche Möglichkeit bereitzustellen und andererseits die Erinnerung an diese Herkunft zu verdrängen. So leisten Moralworte wie Gerechtigkeit, Freiheit und was wir sonst das Gute und das Böse nennen, stets diesen Dienst an diesem Mechanismus, dass wir uns selbst nicht mehr daran erinnern müssen, etwas weniger Gerechtes im Schilde zu führen. Das Wort Gerechtigkeit eignet sich nicht nur, um den Gedanken an Rache zum Verschwinden zu bringen, sondern auch den Gedanken an Neid oder das Gefühl des Neides. Erinnern Sie sich nur, wie sich das anfühlt, wenn Sie neidisch sind, etwa auf das Kleid der Nachbarin, auf den Schmuck oder das Auto des Freundes. Wenn Sie dieses Gefühl haben und Sie haben die Möglichkeit zu sagen, das ist ungerecht oder die soziale Gerechtigkeit verbietet es, dass du so ein Auto fährst und ich nicht, dann ist dieses Gefühl des Neides verschwunden. Die Gerechtigkeit, die Moral dient nicht nur dem ehren Ziel, etwas Gutes zu sein, sondern sie hat zugleich die Aufgabe, die Erinnerung an sehr niedere Bedürfnisse zum Verschwinden zu bringen. Und eines kommt hier in der Gegenwart besonders deutlich zum Tragen, nämlich dass Moral und Ethik Machtinstrumente sind. Sie sind Machtinstrumente in der Hand derer, die von Natur aus zu den Schwächeren gehören. Aber genau dieser Mechanismus, der darf nicht ausgesprochen werden, wenn wir die Wirkungsweise des Moralischen und des Ethischen nicht vermindern wollen. Zu behaupten, dass Moral und Ethik Machtinstrumente seien, beraubt sie ihrer Kraft, wirken zu können, ähnlich wie wir das von einem Placebo oder besser gesagt einem Nocebo gewöhnt sind. Wenn ein Arzt dem Patient gegenüber deutlich wird und sagt, ich kann Ihnen nicht helfen, Sie sind todkrank, dann wird auch nichts mehr geschehen. Der Arzt, der verantwortungsbewusst handelt, muss stets die Hoffnung im Patienten aufrechterhalten, ja selbst wenn er einen Placebo verschreibt, ihn niemals als einen solchen ausweisen. In der Gegenwart, in der es um Wirtschaft, um Versagen der Ethik, um Versagen der Manager, um die Frage, wie Unternehmer sich in einen sozial verträglichen Kontext einordnen geht, begegnen wir diesem Mechanismus von Macht und Zwang, der mit ethisch-moralischen Formulierungen ausgeübt werden kann, mit aller Deutlichkeit. Und wir spüren dabei auch umso deutlicher, dass die Leistungsfähigkeit von Ethik an der Stelle geschwächt wird, wo sie gar nicht auf Leistung getrimmt, sondern nur auf Verdrängung eines unguten Gefühls ausgerichtet ist. Sofern wir diesem falschen Gebrauch von Ethik und Moral folgen, nämlich uns nur ein gutes Gefühl zu verschaffen und uns die Erinnerung an weniger geliebte Umstände und Gefühle zu verdrängen, dienen wir nicht der Lösung von Problemen, sondern nur der Verbreitung bestimmter moralisierender Klimata. Wir sehen in der gegenwärtigen Krise, dass die herkömmlichen Ethiken nicht in der Lage waren, die Auswüchse von Gier und Exzesse zu verhindern. Sie konnten auch die Erst-Ich-Mentalität von Globalisierungsgegnern, Wirtschaftsgegnern und Shareholdern nicht in eine sinnvolle Richtung lenken. Wir wissen alle, dass wir die Umwelt schützen müssen, dass wir fast 7 Milliarden Menschen auf der Welt zu ernähren haben und dass wir das Leiden an Mangel und das Leiden aufgrund des Aggressionstriebes der Menschen zu vermindern haben. Doch unsere aus dem Mittelalter, der frühen Neuzeit und der vorrevolutionären Aufklärung stammenden herrschenden Formen der Ethik haben versagt. Weder haben sie jemals eine Krise verhindert, noch haben sie jemals einen Ausweg aus ihnen gewiesen. Sie beruhen auf Unkenntnis über die Natur des Menschen und arbeiten mit unzureichenden Mitteln, die Motive seines Handelns beeinflussen zu können. Wenn wir die Krise, in der wir derzeit leben, die sozusagen seit einem halben Jahr die Welt regiert, näher betrachten, dann sehen wir, dass die Krise ihre Ursachen auch im System, in dem wir leben, hat und in der unzureichenden Einschätzung von Risiken, die zur Gefahr für die Allgemeinheit werden können. Einige Menschen haben beides ausgenutzt, um sich persönlich zu bereichern. Aber es ist falsch zu glauben, dass irgendeine Ethik oder Moral sie davon hätte abbringen können. Die Krise wurzelt auch in der Angst. Wo Angst vor mangelnder Zahlungsfähigkeit von Schuldnern nicht zu den Auslösern gehörte, hat Angst vor der Zukunft, Angst vor der Globalisierung, generelle Angst vor Managern und Unternehmern, Angst vor der Wirtschaft sowie Angst vor Veränderung gesellschaftlicher Strukturen und die Angst vor Arbeitslosigkeit, Konsumverzicht, Verlust des Wohlstandes maßgeblich zur Verstärkung der Krise beigetragen. Mit der Angst verhält es sich wie mit dem moralisierenden Bewusstsein. Angst löst keine Probleme. Sie verkleinert nur das Gefühl, das sie auslöst. Das moralisierende Bewusstsein löst auch keine Probleme. Es schafft sich nur ein gutes Gewissen, indem es Schuld zuweisen kann und sich selbst in die Rolle eines besser Wirkenden stellen kann. Dass die Krise, in der wir leben, wesentlich durch Angst bestimmt ist, erkennen wir auch daran, dass ein Großteil der betroffenen Menschen glaubt, durch ethisch-moralische Schuldzuweisungen entweder den Ausweg zu kennen oder die mutmaßlichen Verursacher zu treffen. Denn wer von der Angst beherrscht wird, verfällt dem Zwang, Dinge zu tun, die zwar geeignet sind, die Angst zu verkleinern, aber nicht darauf bezogen sind, Probleme zu lösen oder reale Gefahren abzuwenden. Hierzu ein Beispiel aus der Gegenwart, das viele von Ihnen vor wenigen Monaten am Bildschirm beobachten konnten, manche vielleicht sogar live. Es handelt sich um diese Notlandung eines Passagierflugzeuges im Hudson River in New York. Der Pilot war in der Lage, das Flugzeug auf dem Wasser so zu landen, dass keiner der Passagiere ums Leben kam. Das verdankt er der Tatsache, dass er nicht dem Mechanismus der Angst verfallen war. Dieser Pilot und sein Co-Pilot natürlich auch, die gesamte Crew, werden geschult, solche Situationen sich vor Augen zu halten, damit sie diese Situation als eine Vertraute erleben können, nicht als eine, die Angst auslöst und sie handlungsunfähig macht. Stellen Sie sich nur das normale Bewusstsein vor, das einen Flugzeugabsturz vor Augen hat, es ist gelähmt und kann nicht mehr handeln. Angst verkleinert unsere Fähigkeit, reale Risiken präzise einzuschätzen und aufgrund dieser Einschätzung die richtigen Handlungen zu betreiben. Angst und moralisierendes Bewusstsein liegen eng beieinander. Kommen wir zurück zur Krise und zur Frage, welche Ethik, welche moralische Haltung am besten geeignet ist, in der Krise auch die Probleme ins Auge fassen zu können und etwas für ihre Lösung bereitstellen zu können. Auslöser der Krise ist unter anderem das Prinzip des Shareholders. Zu den Shareholdern gehört jedoch jeder Bürger, der für seine Wertpapiere höchste Renditen forderte, ebenso wie Investmentbanker und Ratingagenturen, die faule Wertpapiere in Umlauf gebracht haben. Nicht allein riskanter Umgang mit der Ausgabe von Wertpapieren hat die Krise hervorgerufen, sondern auch ein unverantwortlicher Gebrauch moralisierender Wörter und Ideologien hat sie begünstigt. Es ist also nur zu warnen vor einem falschen Gebrauch ethischer und moralischer Wertungen. Es ist zu bedenken, dass die meisten Menschen, die sich in der Gegenwart ethisch-moralischer Terminologie bedienen, weder sich selbst noch anderen gegenüber Rechenschaft ablegen können, was sie eigentlich unter Ethik verstehen. Der Selbsterklärungsmechanismus von Ethik, nämlich, dass sie stets etwas Ethisches ist, dass sie stets das Gute per se will, gibt diesen Menschen das Gefühl, dass sie schon das Gute wollen. Sie können mit ihrem ethisch-moralischen Wortgebrauch, sich das Gefühl verstärken, auf der Seite der Guten, auf der Seite derer zu sein, die nichts verschuldet haben. Aber es ist weiterhin zu bedenken, dass die vorherrschenden Formen der Ethik weder geeignet sind, reale Sachverhalte zu erklären, noch das Handeln von Akteuren der Wirtschaft in die gewünschte Richtung zu lenken. Unsere gegenwärtigen Ethiken stammen zum größten Teil aus der Idee des kategorischen Imperativs, in dem es für selbstverständlich gilt, dass Ethik nicht aus der Natur stammt, dass Ethik nichts mit Macht und Interesse zu tun hat, dass Ethik einem reinen, selbstlosen, Anspruch am Guten entspringt. Diese Ideologie muss als eine fatal falsche angesehen werden. Wir müssen zugeben, dass auch Ethik und Moral allein zu dem Zweck existieren, diejenigen bestmöglich mit zusätzlichen und besseren Chancen auszustatten, die von Natur aus oder aufgrund widriger Umstände weniger Chancen haben. Ethik und Moral sind Machtmittel, die es nicht nur den Bedürftigen erlauben, enormen gesellschaftlichen Druck auszuüben. Ethik und Moral haben es mit Interessen zu tun, selbst wenn sie seinem Träger, seinem Sprecher das Gefühl geben, interesselos zu handeln. In der Zeit, in der unsere Wirtschaftskrise weltweit um sich greift, erleben wir auch ein verstärktes Aufkommen der selbst sogenannten Globalisierungsgegner, die bereit sind, mit Demonstrationen zu gegebener Gelegenheit auf sich aufmerksam zu machen. Wir begegnen hier einem aus dem moralisierenden Bewusstsein stammenden Widerspruch, nämlich Globalisierungsgegner gehören zum größten Teil selbst zu den Menschen, die etwa die Menschenrechte noch bis in die kleinsten Winkel unseres Globus hineintragen wollen. Auch ihnen ist nicht bewusst, dass selbst in der großartigen Formulierung der Menschenrechte sich ein Aspekt der Feindseligkeit zur Verdrängung gebracht hat. Schauen wir zurück auf die ersten Erklärungen der Menschenrechte, wie sie etwa 1775 mit der Erklärung der amerikanischen Unabhängigkeit dokumentiert worden sind. Dort heißt es unter anderem »All men are created equal«. Die Verfasser der Unabhängigkeitserklärung und der Menschenrechte wollten damit zum Ausdruck bringen, dass es nichts Trennendes zwischen den Menschen gibt, aber sie meinten damit all white men und schlossen Frauen aus. In der ursprünglichen Erklärung der Menschenrechte kommt dieser Doppelcharakter des moralisch-ethischen Wertens deutlich zutage. Sie sind ausgesprochen von Männern, die sich selbst nicht mehr erlaubt haben, diskriminierend vorzugehen. Sie haben eine Sprache verwendet, die sehr weit hinausreicht über ihre eigentlichen Interessen. Und diese eigentlichen Interessen waren doch noch sehr eng. Sie dachten zunächst nur an die weißen Männer, wahlberechtigt in Amerika und darüber hinaus. Sie dachten nicht an Frauen. Die Idee der Menschenrechte transportiert also keineswegs die ursprüngliche Freundlichkeit allen Menschen gegenüber, sondern sie ist der Ausdruck einer Gesellschaft, die sich selbst nicht mehr offen erlaubt, diskriminierend zu sein und dadurch eine Formulierung verwendet, in der sie ihre eigene Neigung zum Diskriminieren nicht mehr wahrnimmt. Menschen haben dann oft geglaubt, dass Menschenrechte sozusagen von Natur aus da sind, dass es ein Naturrecht der Menschenrechte gäbe. Ich glaube nicht, dass wir auf diese Weise der Wahrheit näher sind, als mit dem Satz, den Ernst Bloch etwa ausgesprochen hat, indem er sagte, kein Recht ist von Natur aus da, alle Rechte sind erkämpft und erstritten. Dass sich Menschenrechte heute auch auf Frauen, auf Schwarze, auf Minderheiten erstrecken, liegt nicht daran, dass diese Minderheiten ursprünglich bedacht waren, sondern dass sie unter der Verwendung der Formulierung, unter der sie auch ihre eigenen Interessen entdecken konnten, mächtig wurden, gekämpft haben und andere gezwungen haben, ihre enge Fassung zu revidieren. Selbst der großartige Gedanke der Menschenrechte stammt nicht aus der Idee einer reinen Vernunft, einer den Menschen von einer höheren Ordnung irgendwie zugewiesenen Struktur, sondern er stammt aus dem Bedürfnis, seine Interessen, nämlich die Interessen des Menschen, zu artikulieren und dabei auch zur Verdrängung zu bringen, dass man bestimmte Feindseligkeiten bei sich selbst offen nicht mehr zulassen möchte, obwohl sie unter der Haut noch wirksam sind, im Handeln erkennbar sind und im Nachhinein auch immer wieder aufbrechen werden.